Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch den Kolosserbrief. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Ein Narrenpsalm, dem Vorsänger ein Lied. Der Besitz ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt des Geldes. Das Heiligtum der Wohnung des Mammons. Reichtum ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Das Vermögen wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben. Die Königreiche wanken, wenn es anfängt zu klimpern. Dann zerschmilzt die Erde. Das Hab und Gut ist mit uns. Der Besitz ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Geldes, das Verwüstung angerichtet hat auf Erden, das den Krieg ein Ende macht bis an das Ende der Erde, das den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Sei still und erkennt, dass es Gott ist. Es werde erhaben sein unter den Völkern, es werde erhaben sein auf der Erde. Unser Reichtum ist mit uns. Der Besitz ist unsere sichere Burg. Vielleicht ein wenig schockierend, die Zeilen. Wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas sagen? Ist das nicht Gotteslästerung? Ja. Wenn du das ernst meinst und glaubst, dann ist dem so. Und genau hier liegt der Punkt. Wir haben uns in der letzten Predigt über Kolosser 3, Vers 5a nachgedacht. Dort ging es um sexuelle Sünden und die absolute Entschiedenheit, mit der wir dagegen angehen sollen. Und auch in der Welt wurde schon lange und mit massiver Dominanz versucht, dieses Thema salonfähig zu machen und als Lebensziel und Inhalt zu proklamieren. Und doch unter Christen ist es zumindest bei einigen oder vielleicht vielen hoffentlich noch so, dass es anrüchig ist, diese Sünden zu begehen. Nicht, dass wir kein Problem damit hätten, im Gegenteil, es ist schon viel zu normal geworden, aber zumindest nach außen werden die schlimmen sexuellen Vergehen doch noch als nicht ganz richtig angesehen. So musste zum Beispiel der CEO von einem sehr großen Unternehmen mit dem Sitz in der Schweiz seinen Posten aufgrund einer Affäre verlassen. Er hatte einen internen Verhaltenskodex missachtet. Aber wenn schon diese Sünden fast keine Rolle mehr spielen und immer mehr verniedlicht und gefördert werden, auch unter Christen, dann gibt es eine Art von Sünde oder Sünden, die zum Kavaliersdelikt geworden ist. Und nicht nur das, sondern sie wird sogar mit tollen neuen Worten umschrieben und damit zum guten Ton. Die Habgier. Und das Perfide ist, dass die Habgier im Gegensatz zu seinem anrüchigen Bruder der Habsucht in einem schicken Anzug daherkommt und sich als der reine Bruder aufspielt. Dass unter dem Anzug nur Raub und Totengebein verborgen sind, das wird natürlich unter den Teppich gekehrt. Und so ist dieser Narrenpsalm zu Anfang dieser Predigt der direkte Schockmoment, den wir benötigen, um aus unserer Nachlässigkeit gegenüber dieser Sünde wachgerüttelt zu werden. Und unsere Aufmerksamkeit muss geweckt werden, damit wir anfangen, diese Sünde zu töten. Denn auch wenn sie mit dem schönen Anzug daherkommt, so sticht sie dir doch mit einem Lächeln ins Herz. Und sie wird dich sterben lassen. Ja, ich weiß, die Einleitung ist drastisch. Aber sie kann fast nicht drastisch genug sein, denn es gibt Gefahren, die sehen wir als Gefahr. Und dann gibt es Gefahren, die sind fast nicht erkennbar. Feuer zum Beispiel. Feuer lässt durch Hitze und Geräusche und Farbe sofort erkennen. Ich muss wegrennen. Aber wisst ihr was? Der Rauch ist der stille Killer. 95% aller Toten bei Bränden sterben nicht durch das Feuer, sondern durch den Rauch. Warum? Weil nur ein paar Atemzüge des farb- und geruchlosen Rauchgases Kohlenmonoxid dich sterben lassen. Und so still und heimlich ist auch die Habgier. Kaum hast du ein paar Atemzüge genommen, vernebelt sie deine Sicht, sie nimmt dir die Orientierung und während du dieses Gift immer weiter einatmest, merkst du schon gar nicht mehr, dass der Sterbeprozess schon längst begonnen hat und du einen lebensbedrohlichen Zustand erreichst. Und aus diesem Grund ist Paulus im Kolosserbrief nicht nur mit der Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft und bösen Lust so klar, nein, sondern er greift zu drastischsten Mitteln, um aufzuzeigen, wie gefährlich die Habgier ist. Habgier ist kein Kavaliersdelikt. Wir werden uns heute aus Kolosser 3, Vers 5, 4 Wahrheiten ansehen, warum du gegen Habsucht angehen musst. Diese vier Wahrheiten sind erstens die Gefahr. Zweitens, die Warnung. Drittens, die Motivation. Und viertens, die Hoffnung. Schlag bitte zusammen mit mir Kolosser 3 auf. Wir lesen des Zusammenhangs wegen die Verse 1 bis 7. Kolosser 3, die Verse 1 bis 7. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Wenn ihr im Text in den Vers 5 ganz am Anfang schaut, dann seht ihr, dass Paulus uns befiehlt, diese Sünden, die danach aufgezählt werden, zu töten. In der letzten Predigt haben wir uns das schon genauer angeschaut. Es hat eine hohe Dringlichkeit. Es wird von uns erwartet, dass wir sofort damit beginnen, abzutöten. Und wir dürfen auf gar keinen Fall diese Sünden ignorieren oder sie kleinreden. Und die Tücke des Kampfes ist, dass er in uns selbst stattfindet. Es ist ein interner Krieg. Und ein Zitat aus der letzten Predigt, um uns noch einmal daran zu erinnern. Die Sünde hat ihren Ursprung nicht in deinen Augäpfeln. Die Sünde hat ihren Ursprung nicht in deinen Fingerspitzen, nicht in deinen Geschlechtsorganen. Die Sünde hat ihren Ursprung in deinem Herzen. Davon spricht die Schrift an vielen Stellen. Die Glieder des Körpers sind nicht gemeint, auch wenn wir hier lesen, tötet daher eure Glieder. Nein, es ist kein Kampf, der mit Äußerem gewonnen werden kann, wie übrigens Paulus am Ende von Kapitel 2 aufzeigt. Der Kampf und die Nutzlosigkeit des falschen Gottesdienstes in der Askese. Die Askese versucht genau das, sich selbst am Riemen zu reißen und dadurch das innere Verlangen aushungern zu lassen. Doch, ihr erinnert euch, das innere Verlangen wird dadurch nur noch mehr befeuert. Dieses Innere in dir, dieser Kriegsschauplatz, er findet da statt, wo niemand reinschauen kann. Wenn du heute Morgen freundlich gegrüßt hast, mit guten Morgen, hat niemand diesen Kriegsschauplatz in dir erkannt oder gesehen. Und zwar der Kriegsschauplatz von Reinheit, von Materialismus, von Lästern, übler Redensart, die in Vers 8 folgt, von Zorn, von Wut. Aber der Kampf ist da und er ist real. Und das ist der große Beginn des neuen Abschnitts im Kolosserbrief. Zitat Ende. Und jetzt schaut nochmal in den Vers 5, Kapitel 3, Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Zu Anfang hatte ich schon gesagt, dass das Problem besteht, dass Habgier oft ein Kavaliersdelikt ist, beziehungsweise es wird so angesehen. Aber Paulus, er ist hier und an anderen Stellen ganz deutlich, es ist nicht harmlos, die Habgier ist ein massives Problem. Aber was ist eigentlich diese Habgier? Was ist eigentlich Habsucht? Wenn man es ganz grob zusammenfassen will, kann man es wie Kittel machen. Er fasst es folgendermaßen zusammen: mehr wollen in Bezug auf Macht und Besitz. Mehr wollen in Bezug auf Macht und Besitz. Es kommt im Zusammenhang mit der Gier, Selbstsucht, etwas anderes und mehr davon haben zu wollen. Damit wir das Ganze aber noch besser verstehen, werden wir uns heute ein paar Texte ansehen, die uns dabei helfen, noch genauer zu verstehen, worum es hier geht und in welchem Zusammenhang das Ganze gebraucht wird. Sehr interessant ist, dass hier im Vers 5 zwei Dinge sichtbar sind. Erstens, er nennt es im direkten Zusammenhang mit der sexuellen Sünde. Und das hat übrigens seine Gründe. Und zweitens, er gibt ihnen durch den bestimmten Artikel, die Habsucht, eine eigene Kategorie. Paulus, und das hat uns Theo in seiner letzten Predigt schon dargelegt, er benutzt vorher bei der sexuellen Sünde mehrere Begriffe. Und er geht vom Spezielleren zum Allgemeineren über, wo die Unzucht noch das spezielle Wort für sexuelle Verirrungen ist. Dann geht die Unreinheit schon weiter, macht es allgemeiner. Dann ist es die Unsittlichkeit, was anstößig ist, was unmoralisch ist. Und dann die Leidenschaft und böse Begierde, die einfach die unkontrollierte sexuelle Leidenschaft im negativen Sinn gebraucht. Das ist lüsternes Verlangen, böses Verlangen. Aber im Unterschied zur Unzucht ist die Tat noch nicht vollendet. Sie fängt im Herzen an und sie brennt in dem Herzen. Und hier kommt der Übergang zur Habgier. Denn diese spielt auch in diesem Bereich eine Rolle, aber sie ist breiter. 2. Mose 20, Vers 17 gebietet Gott in seinem Gesetz Folgendes. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das der Nächste hat. Und ihr seht, hier wird auch die Frau des Nächsten erwähnt. Die Habgier an sich will immer mehr haben, als ihr zusteht. Und das Wort Gier ist im Deutschen eine super Variante. Ich mag das Wort hier. Es zeigt nämlich dieses Verlangen, dieses ungezügelte Verlangen, etwas haben zu wollen. So wie Sprüche 21 sagt, voll Gier begehrt er den ganzen Tag. Und seht ihr die Ausrichtung, die hier beschrieben wird? Die Gier richtet sich auf etwas aus und will es greifen und haben. Das ist erstmal der direkte Zusammenhang. Die Habgier zu einer Frau oder einem Mann und sie oder ihn haben zu wollen. Dabei hat die Habgier hier einen besonderen Aspekt, den man sehr oft mit unrechtmäßigen Aneignen von etwas gebrauchen kann. Und wenn ihr euch an die letzte Predigt erinnert, dann wird es umso deutlicher. Und dieser Zusammenhang wird auch in 1. Thessalonicher 4, 3 bis 6 sehr deutlich. Dort schreibt Paulus, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Ihr seht, es geht wieder um sexuelle Sünde, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Also, wir sind wieder in der gleichen Thematik drin, sexuelle Sünde. Ich will mehr haben darin, als mir zusteht. Und dann sagt er, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Also er schreibt über Heiligung, er schreibt über Unzucht und dann schaut man in den Vers 5. Er sagt, sie ist mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Er sagt, das ist der Zustand der Heiden. Und genau das hatten wir in der letzten Predigt schon. Aber dann geht er weiter und sagt, dass niemand zu weit geht und sein Bruder, oder man könnte auch sagen die Schwester, in dieser Angelegenheit übervorteilt. So, jetzt fragen wir uns natürlich alle, was heißt übervorteilen, was meint er hier? Er benutzt hier das Wort für Habgier, aber im angewandten Sinn. Die Habgier beschreibt sozusagen die Kategorie und übervorteilen bedeutet, ich wende die Habgier an jemandem an. Versteht ihr das? Man könnte sagen, statt übervorteilt, ich beute aus. John MacArthur bezeichnet das wie folgt, er sagt, selbstsüchtig, gierig, etwas auf Kosten eines anderen zu gewinnen und zur persönlichen Erfüllung zu nutzen. Und das ist natürlich der breite Kontext auf alles anzuwenden, die Habgier. Aber hier im speziellen Kontext spricht er ja über Unzucht und böse Lust. Und er zeigt auf, dass die Habgier sogar oder hier im Speziellen in diesem sexuellen Bereich zum Tragen kommt. Es ist das Ausnutzen einer Person entweder materiell, das schauen wir uns gleich noch an, oder hier zur sexuellen Befriedigung. Es ist der Raub und die Plünderung einer Person zu diesem Zweck. Wenn er also in Kolosser 2, Vers 5 im direkten Zusammenhang davon spricht, dann ist das erstmal die erste spezielle Anwendung. Und lasst uns jetzt mal ganz praktisch werden. Wenn der junge Mann eine junge Frau datet und seine Begierde schön überhand nimmt und er mit schönen, schmeichelnden Reden dafür sorgt, dass sie gegen ihr Prinzip und gegen das Prinzip des Herrn geht und mit ihm schläft oder leidenschaftliche Handlungen ausführt, was hat das jetzt mit der Habgier zu tun? Nun, der Mann ist in diesem Fall habgierig. Er will sie übervorteilen, versteht ihr? Also mit einfachen plakativen Worten, er will diese Frau plündern und begeht Diebstahl zu seiner eigenen leidenschaftlichen und sexuellen Befriedigung. Das ist, was er hier im Thessalonicher Brief sagt. Nun, der Mann ist in diesem Fall habgierig, er will sie übervorteilen. Und ich kann nur sagen, beziehungsweise das ist, was Paulus hier sagt, er sagt, plündere nicht die Reinheit des anderen. Das ist, was Paulus sagt. Gilt natürlich im Übrigen, deutlich zu sagen, auch für junge Frauen gegenüber jungen Männern. Auch gegen Frauen gegen Männer und Männer gegen Frauen. Müssen nicht unbedingt jung sein. Also es ist kein Prinzip, was nur für junge Leute gilt. Egal in welchem Stand, plündere nicht die Reinheit der anderen Person zur eigenen sexuellen Befriedigung. Auch nicht in Gedanken. Und alle Seiten müssen dafür sensibel sein. Auf der einen Seite sollst du diese Gedanken abtöten und ihnen nicht nachgehen. Und dann erst in Gedanken oder sogar später in der Tat zum Beispiel deine Verlobte plündern. Auf der anderen Seite ein Wort an die jungen, unverheirateten Frauen. Sehr wichtig, hört gut zu. Lasst euch nicht plündern durch habgierige junge Männer. Vielleicht bist du empfänglich für schmeichelnde Worte. Es tut so gut, wenn er dich haben will. Und du denkst, wenn ich nur ein bisschen mehr von mir gebe, dann mache ich ihn glücklich. Und dann bekomme ich mehr von dieser Liebe und Anerkennung. Aber weißt du was? In Wirklichkeit, und du merkst es nicht in diesem Moment, steht dieser, in Anführungsstrichen, liebevolle und schmeichelnde Mann vor dir eigentlich mit einer Sturmhaube. Und er wartet nur auf den Moment, dass er in seiner Habgier deine Reinheit plündern kann und nutzt sich dich für sich selbst, um mehr von diesem unrechtmäßigen Besitz zu haben. Und die Begierde und Lust, ob von Mann oder Frau, sie dient nur zur Befriedigung der eigenen Lüste. Es ist eine eigensüchtige, auf Befriedigung der eigenen Wünsche ausgerichtetes Begehren des Menschen. Der sündige, gegen Gott gerichtete Drang, alles zu tun und zu besitzen, was einem selbst gefällt. Diese Habgier, ob im Sexuellen oder im Materiellen, sie fängt wie alles andere im Herzen an. Sie fängt in den Gedanken an und sie plündert, was das Zeug hält, zur eigenen Befriedigung. Vielleicht habt ihr das mal gesehen, in den USA gibt es das, dass irgendwelche Gruppen mitten in den Supermarkt am Tag reingehen und sie nehmen einfach alles mit und niemand kann sie aufhalten. Sie plündern und tun alles in die Taschen rein und die Einkaufsmärkte und sie gehen raus. Das ist, was er hier beschreibt. Diese Habgier, sie lässt am Ende geplünderte Männer und Frauen zurück, die alles weggegeben haben und leer dastehen. Und immer wieder wird die Habgier in exakt diesem Zusammenhang gebraucht. Also achte sehr auf deine Gedankenwelt. Töte diese Gedanken, diese Tagträume, die eigentlich nur darauf ausgerichtet sind, andere für deine eigene Befriedigung zu berauben. Und das ist gefährlich. Aber es geht viel weiter. Ja, der direkte Zusammenhang Kolosser 3, Vers 5 ist die sexuelle Sünde. Aber Paulus, er benutzt hier den bestimmten Artikel und er macht damit klar, es ist eine eigene Kategorie und sie ist nicht nur auf das Vordere bezogen, sondern es ist viel, viel breiter. In Preaching the Word Commentary wird eine sehr gute Anmerkung dazu gemacht. Und wie ich denke, ist es eine sehr gute Überleitung von diesem speziellen Fall zum Größeren, was das Wort Habgier bedeutet. Zitat Anfang. Das Wort Gier oder Habgier, das Paulus hier verwendet, bezeichnet nicht nur den Wunsch, mehr zu besitzen, als man hat, sondern mehr, als man haben sollte. Insbesondere das, was jemand anderem gehört. Die Erwähnung dieses Punktes am Ende einer Liste sexueller Sünden ist von großer Bedeutung, da er eng mit dieser verbunden ist. Es handelt sich dabei eigentlich um eine andere Form desselben bösen Verlangens, nur dass es sich auf materielle Dinge bezieht. Wenn die Sinnlichkeit ihren Einfluss verliert, tritt oft der Materialismus an ihre Stelle. Meiner Meinung nach ist dies der Grund, warum viele Männer mittleren Alters, die einst der Sinnlichkeit verfallen waren, sich nun ebenso dem Geld verschrieben haben. Diese Sünden haben denselben Ursprung. Der Materialismus ist heute die wahre Religion tausender bekennender Christen. In gewisser Weise ist Habgier sogar gefährlicher als Sinnlichkeit, weil sie so viel respektable Formen hat. Oftmals ist es der erfolgreiche Habgierige, den wir ehren. Und wie das Sprichwort sagt, wenn ein Mann vom Wein betrunken ist, werfen wir ihn aus der Kirche. Wenn er vom Geld betrunken ist, machen wir ihn zum Diakon. Wenn wir also jetzt nochmal das mosaische Gesetz nehmen, dann sehen wir, dass Gott dort schon aufgezeigt hat, dass wir nach etwas trachten, was nicht uns gehört. Und Gott selbst zeigt dort auf, ja, es ist die Frau des anderen, aber es ist viel mehr als das. Und hier hilft uns ein Abschnitt aus Lukas 12 sehr gut weiter. Und das könnt ihr gerne aufschlagen. Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Könnt ihr gerne in euren Bibeln mitlesen und nachschlagen. Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Der Jesus steht da vor einer Volksmenge, das ist der Kontext. Und jemand kommt jetzt aus der Volksmenge zu ihm und stellt ihm eine Frage. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über dich gesetzt, über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihm, das ist, was der Jesus jetzt sagt, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn, Begründung, niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und jetzt gibt er eine Illustration, ein Gleichnis, in dem er beschreibt, was er gerade gesagt hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegt bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, ich will dies tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Hier geht der Jesus auf exakt die gleiche Sache ein. Eigentlich muss ich mehr sagen, Sache ist viel zu neutral. Er geht hier auf Habsucht ein. Und er zeigt anhand des Gleichnisses auf, was das Hauptproblem der Habsucht ist. In Vers 15 startet er mit der Warnung, hab Acht, hüte dich vor der Habsucht. Und dann begründet er das Ganze. Seht ihr das? Er sagt, denn niemandes Leben hängt vom Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und hier ist der erste wichtige Punkt. Das Leben hängt nicht davon ab. Versteht ihr das? Und jetzt schaut weiter im Text. Er erzählt jetzt das Gleichnis von dem Mann. Und um es vorwegzunehmen, es war nicht das Problem, dass er etwas in Scheunen gesammelt hat. Das war nicht das Problem, dass er etwas besessen hat. Das Problem war ein anderes und das sehen wir in Vers 19. Schaut mal rein. Er sagt, ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, hab Ruhe, iss, trink, sei guten Mutes. Was er hier macht, ist, dass er dem Besitz eine besondere Eigenschaft zuschreibt. Er glaubt, dass der Besitz etwas bewirken kann. Versteht ihr das? Er hat das alles für sich angelegt, für sich alleine und meint jetzt, im Frieden sein zu können, und er reduziert das Leben nur auf diesen Besitz. Das wird dadurch klar, dass Jesus in dem Gleichnis später noch sagt, dass das Leben mehr ist als der Besitz. Und wir uns um nichts sorgen sollen, sondern, was sagt er kurz danach? Ganz bekannter Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan werden. Und hier kommt noch eins hinzu. Er schreibt diesem Besitz jetzt eine Art Macht zu. Und auch das wird aus dem Kontext deutlich, denn er fragt die Zuhörer in einem späteren Vers, der kurz danach kommt, ob sie mit ihren Sorgen eine Elle hinzufügen können dem Leben. Und da macht er klar und sagt, nein, ihr könnt nicht mal das Geringste bewirken. Aber der Reiche hingegen denkt, oh, der Reichtum der Mammon, er hat die Macht, das zu tun. Und der Jesus sagt, nein, von wem hängt das alles ab? Es hängt von Gott selbst ab. Und hier ist der wichtige Punkt. Wenn wir jetzt nochmal zurück zum Kolosserbrief gehen, dann wird das Wort Habsucht dort nämlich noch qualifiziert. Sind wir noch nicht drauf eingegangen. Paulus schreibt, die Habsucht, seht ihr das im Text, was danach kommt? Die Habsucht, die Götzendienst ist. Seht ihr das? Und das ist eine Besonderheit. Denn im Neuen Testament wird eigentlich keine Sünde als Götzendienst beschrieben. Das Neue Testament beschreibt sehr viele Sünden, aber diese Sünden werden nicht Götzendienst genannt. In den Listen wird Götzendienst als eine der Sünden neben all den anderen Sünden gebraucht. Ja, es spricht über Unzucht, über Leidenschaft, über Stolz, dann Götzendienst und dann über Streit, über Zorn. Und die Sünde, die er dort als Götzendienst immer wieder erwähnt, ist der reelle Götzendienst, der reale Götzendienst, der in den Tempeln verübt wurde. Aber hier an der Stelle macht Paulus eine Ausnahme. Und seht ihr, dass er hier das Ganze nur in der Einzahl benennt. Er sagt nicht, Unzucht, Unreinheit, Habsucht sind Götzendienst. Seht ihr das im Text? Sondern er sagt, die Habsucht, die Götzendienst ist. Es ist also vom neutestamentlichen Befund so, dass nur die Habsucht als Götzendienst qualifiziert wird. Und die Frage ist jetzt, warum macht Paulus das? Warum unterscheidet er die Habsucht von allen anderen Sünden? Und warum sagt er speziell bei der Habsucht, sie ist Götzendienst? Und wenn wir uns dann ansehen, in welchem Zusammenhang Götzendienst erwähnt wird, dann fällt auf, dass es in diesem ganz speziellen Zusammenhang gebraucht wird, nämlich, dass wenn man Gott kopiert, also ein Abbild von ihm macht und dann dieser Sache göttliche Eigenschaften zuschreibt und sagt, diese Sache kann jetzt handeln wie Gott. Ein Beispiel aus dem mosaischen Gesetz, und zwar in direkt dem Gesetz, wo er verbietet, ein Abbild zu machen. 2. Mose 20, die Verse 2 bis 3. Dort fängt Gott folgendermaßen an. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Also Gott beschreibt sich als der handelnde Gott. Seht ihr das? Und dann sagt er, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Hier sagt Gott, ihr sollt euch kein Abbild machen, keine anderen Götter neben mir. Und er bringt es in den direkten Zusammenhang von dem, dass er ein Gott ist, der handelt, der Macht hat, der tun kann, was er will. Und als das Volk das goldene Kalb als Götzen macht, ist es genauso, 2. Mose 32, 4. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen, das ist jetzt, der nimmt jetzt die ganze, hier die Ohrringe und den Schmuck entgegen, um das goldene Kalb zu machen, und bildete es mit Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, jetzt hört gut zu, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und Paulus verweist im Korintherbrief auf genau diese Geschichte und ruft wieder auf und sagt, werdet keine Götzendiener wie diese. Und das passt sehr gut, denn bei der Habgier, und das ist die Besonderheit der Habgier, nehme ich mir mehr und mehr und mehr und dann schreibe ich diesem Besitz eine Macht über mein Leben zu, dass es mich am Leben erhalten kann, dass es mir ein gutes Leben kann, dass es mich mit seiner starken Hand voranbringt und führt. Das ist diese Besonderheit. Ich schreibe ihm göttliche Eigenschaften, Macht und Handlungsweise zu. Der Besitz hat sozusagen, oder augenscheinlich muss man sagen, echte handelnde Macht und kann wie Gott reagieren und handeln, indem es schützt, bewahrt, am Leben erhält, Sicherheit gibt. Der Mammon ist also ein vermeintlich handelnder Gott. Und deshalb setzt der Habgierige auch seine Hoffnung da rein. Und nicht nur das, sondern er begehrt das auch noch, was anderen gehört, egal mit welchen Konsequenzen. Er geht immer weiter und weiter und weiter. Und da ist der Jakobusbrief so ein gutes Beispiel, denn Jakobus schreibt in Jakobus 4, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt nicht. Ihr mordet und neidet, könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wenn wir das Ganze also nochmal zusammenfassen, dann sehen wir hier, dass die Habsucht auf der einen Seite eng mit der sexuellen Sünde verbunden ist oder zusammenhängt. Es ist das Streben, jemand anderen für meine eigene leidenschaftliche Begierde zu plündern. Aber es ist viel, viel mehr als das. Es ist das Begehren nach jeglichem Besitz und Materiellem in dem Denken, mir steht das aber zu. Und wie Jakobus beschreibt, wird es mit den Ellenbogen in Streit, in Kampf, mit Neid und Mord versucht, irgendwie zu erlangen. Und der Habsüchtige, er ist ein Götzendiener, weil er diesem Mammon, diesem, wie er denkt, handelndem Gott dient. Und sie ist unersättlich, diese Gier. Und sie wird mit aller Macht ausgeführt. Und dazu kommen Neid und Streit. Und es verbreitet sich wie ein brennendes Feuer, wie ein verzehrendes Feuer, nur um mehr zu haben. Aber was dann fehlt, ist die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit darüber, dass Gott mir alles gibt, was ich brauche und was er sagt, was ich brauche. Und stattdessen giert man nach mehr. Alles dreht sich um die persönliche Erfüllung. Ich muss mehr haben, ich will mehr haben, ich will haben, ich nehme mir auch, was mir nicht gehört, ich kann nicht genug bekommen und ich lasse mich nicht davon abbringen. In der modernen Zeit nennt man sowas ein Businessmodell. Menschen rühmen sich, dass sie das schnelle Geld gemacht haben und sie ködern genau mit dieser Habgier. Du musst mehr haben und weniger leisten. Die meiste Werbung ist darauf ausgerichtet, auf diese Habgier. Du brauchst das, du musst es kaufen, du brauchst mehr davon, du hast viel zu wenig davon. Gib mehr aus, nimm Schulden auf. Hier ist ein 30-Tage-Kredit, kannst du auch über einen Zahlungsdienstleister machen. Und dann gibt es ein richtig gutes Beispiel. Das kennen die meisten und die Kinder werden es kennen. Dagobert Duck. Dagobert Duck, die reichste Ente Entenhausens, aber in Wirklichkeit ist Dagobert Duck die Verkörperung der Habgier, ihr Lieben. Dagobert Duck ist die Verkörperung der Habgier. Wisst ihr warum? Er ist ein habgieriger Götzendiener. Er will mehr und mehr und mehr in seinem Geldspeicher haben. Er ist nie zufrieden. Und wenn ein Taler verloren gegangen ist, liegt er heulend auf dem Boden. Aber das Problem? Wir können uns ständig beruhigen. Ich gehe doch nur weise mit Besitz um. Es ist halt Business. Man muss halt immer mehr haben. Wo ist denn das Problem? Nein, ich werde hier keine antikapitalistische Predigt bringen. Denn das ist nicht, was der Bibeltext sagt. Aber ist es nicht so, dass wir denken, wenn wir mehr haben, dann haben wir mehr Ruhe. Dann haben wir mehr Zeit. Dann kann ich das Leben genießen. Dann kann ich meiner Familie was bieten. Dann muss ich nicht mehr arbeiten. Und dabei geben wir diesem Besitz diese Macht und wir dienen ihm. Aber der Herr sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon ist hier der Besitz, das Geld, der Reichtum. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und was sagt er im direkten Kontext zu dieser Aussage? Im direkten Kontext sagt er, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als Speise und der Leib mehr als Kleidung? Und weiter, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werde ich essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Seht ihr das? Er sagt, was ist deine Priorität? Zuerst vielmehr nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ach nee, Moment. Es gilt nur für Älteste und Gemeindemitarbeiter, nicht für normale Menschen. Nee, das steht da nicht. Das gilt dir. Das ist der direkte Zusammenhang zu, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Und jetzt frage ich dich ganz frei heraus. Bist du habsüchtig? Ist Besitz und Geld dein Streben? Willst du immer mehr? Willst du mehr, als dir zusteht? Nimmst du dir sogar mehr, als dir zusteht? Plünderst du vielleicht sogar schon? Plünderst du in deinem Herzen? Denkst du darüber nach, wie du mehr haben kannst und bist neidisch auf die, die mehr haben? Mehr Besitz, mehr Einfluss, bessere Position. Begehrst du schon in deinem Herzen? Denkst du, dass wenn du mehr hättest, dann wäre alles gut? Richtest du dein Leben nach Besitz aus? Alles andere muss sich dem unterordnen. Keine Zeit für Gemeinde oder keine Zeit für Familie, keine Zeit für nichts. Ich will mehr haben und das geht nur, wenn ich alles andere lasse oder aufs Minimale runterschraube. Ich weiß, das ist ein heißes Eisen. Ich bin völlig klar. Aber es ist kein Kavaliersdelikt. So schlimm ist es ja doch nicht. Doch. Es ist noch viel schlimmer. Denn erstens ist es in einer Reihe mit Unzucht. In einer Reihe. Und wisst ihr was? Im Gegensatz zu Unzucht ist es sogar noch mehr. Denn es ist sogar Götzendienst. Gott selbst sagt bei der Habsucht, das ist Götzendienst. Und auch Paulus, er nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Wisst ihr, was er macht? Er warnt uns davor. Schaut mal in Kolosser 3, Vers 6. Er sagt, um dieser Dinge willen, und damit ist die Habsucht eingeschlossen, und sagt, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Er sagt, ja, der Zorn Gottes kommt über die Habsüchtigen. Und wisst ihr, was ganz interessant ist? Er zitiert hier sich selbst. Denn im Römer Kapitel 1, das ist so ein bekanntes Kapitel, wenn du es nicht kennst, du musst es lesen, sagt er genau das. Er führt genau das noch ein bisschen weiter auf. Und da sagt er schon, der Zorn Gottes kommt vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und er macht der Zorn so deutlich und sagt, Achtung, Habsüchtige werden das Reich Gottes nicht erben. Aber was macht dich denn zum Habsüchtigen? Ist es so, dass wenn ich nur einmal habsüchtig war, dann gehe ich in die Hölle? Es kommt drauf an. Wenn du keine Buße tust und dabei bleibst mit verhärtetem Herzen und unbußfertig, ist die Chance groß. Und ich muss dich warnen, spiel nicht mit dem Feuer. Sünde und Gnade nebeneinander sind kein Problem. Aber Liebe zur Sünde und Gnade, sie passen nicht zusammen. Das ist wie ein Magnet, wenn du diese Magneten auf der anderen Seite nimmst, kennt ihr das? Und die stoßen sich ab. Liebe zur Sünde und Gnade funktionieren nicht. Sünde und Gnade schon. Wenn du Buße tust, wenn du umkehrst. Paulus, er spricht im Epheserbrief darüber und macht klar, so wandeln die Heiden. Er sagt, das ist, wie die Heiden sind. Und wisst ihr, was er sagt? Deren Verstand ist verfinstert. Ihre Herzen sind verhärtet. Sie haben das Empfinden verloren. Seid vorsichtig. Diese Sünde ist wie dieses Rauchgas Kohlenstoffmonoxid. Farb, Geruch, geschmacklos. Es wird verkauft als Kavaliersdelikt, ist aber Götzendienst. Und es hat mindestens das Potenzial, dich massiv zu verführen. Es ist eine Gier, die dazu führt, dass du dein Vertrauen in diesen Besitz steckst, der angeblich deine Hoffnung ist. Aber in Wirklichkeit ist die Habgier tot und bringt den Tod. Und es ist fast schon gefährlicher als die Sinnlichkeit, weil es eben respektiert ist. Und aus diesem Grund soll die Habsucht im Übrigen nicht mal unter Christen genannt werden. Das heißt, wir sollen das nicht positiv darstellen. Wir sollen es nicht als Tugend darstellen oder dafür werben. Und gerade online wirst du haufenweise mit der Habsucht konfrontiert. Und du wirst aufgefordert, du musst das alles haben. Und auch in der Businesswelt ist das genau der Fall. Du brauchst mehr. Strebe danach mehr Aktien, bessere Aktien, das schnelle Geld. Und in der Geschichte sind so viele Menschen, die gefressen von dieser Habgier ihr ganzes Leben in Schutt und Asche legen. Ich habe neulich erst einen Podcast gehört über eine junge Frau, die irgendwann anfängt und sich als Soldatin ausgibt, als Ex-Soldatin. Und dadurch kommt sie an ganz viele Gelder dran. Und dann fängt sie an, betrügt die ganzen Leute. Sie erzählt allen Leuten was anders und sie betrügt sie, nur mehr zu haben. Und dann lernt sie jemanden kennen und diese Person, dieser Mann sagt ihr, ich habe Krebs. Und dann sagt sie, ich auch. Aber ich kann die Therapie nicht bezahlen. Und er gibt ihr Geld und Geld und sie nimmt und nimmt. Und die Habgier, sie frisst in dieser Frau. Und in dem Podcast sagen die Leute, wir verstehen gar nicht, warum sie das gemacht hat. Danke, ja, ich verstehe das. So sind wir Menschen. So sind die Heiden. Am Verstand verfinstert und haben keine Empfindung mehr dafür. Aber was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was soll uns denn jetzt motivieren, nicht so zu handeln? Können wir nicht hier stehen bleiben? Und jetzt schaut nochmal in Kapitel 2, Vers 5. Dort fänden wir nämlich ganz am Anfang von dem Vers 5 die Lösung. Und warum es wichtig ist, gegen die Habsucht anzugehen. Kolosser 3, Vers 5. Dort steht, tötet daher, seht ihr das? Paulus hat hier so ein ganz kleines Wort eingebaut, was sehr wichtig ist. Wir überlesen das schnell. Er sagt, tötet daher oder tötet also eure Glieder. Und dieses kleine Wort, das ist die ganze Motivation, überhaupt dagegen anzugehen. Denn Paulus, er bezieht sich mit dem Wort daher auf was? Auf das, was vorher kommt, richtig? Er muss also vorher, sagt er was und sagt, tötet daher Unzucht, Habgier und so weiter. Und das haben wir in den letzten Predigten schon betrachtet. Aber es ist wichtig, dass wir uns heute nochmal daran erinnern. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, Paulus bezieht sich darauf, weil er sagt, tötet daher. Und zweitens, der Vers 5 ist eingepackt wie ein Sandwich in das Evangelium. Denn bevor Paulus diese massive Warnung ausspricht und sagt, das muss getötet werden, sagt er vorher, hier ist das Evangelium, dann sagt er, tötet daher. Und dann sagt er, Vers 6 und 7, hier ist das Evangelium. Also er packt das ins Evangelium ein, und das ist wichtig, ihr Lieben, sonst enden wir in der Askese und Gesetzlichkeit. In den Versen 1 bis 4 erinnert uns Paulus an alles, was davor geschrieben ist. Er zeigt dem Leser auf, du musst dich an drei wichtige Wahrheiten des Evangeliums erinnern. Und diese drei Wahrheiten sind essentiell, damit du gegen Habgier angehen kannst. Und damit du gegen sie gewinnen kannst. Und damit du Kraft hast, dagegen anzugehen. Wir müssen uns darin erinnern, wo wir herkommen, was wir in der Gegenwart tun sollen und drittens, wo wir hingehen werden. Das sind die drei Punkte in Verse 1 bis 4. Und wir lernen dort, die Kraft kommt ausschließlich durch Jesus Christus. Wir müssen uns erinnern, wo komme ich her? Christus, er hat mit seiner Kraft uns zum neuen Leben auferweckt. Dort steht, wir sind mit Christus auferweckt worden, ihr Lieben. Es war seine Kraft, die uns aus dem geistlich toten, elendigen Heidenleben, verfinstert am Verstand, keine Empfindung mehr. Es war seine Kraft, die uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und wir müssen uns daran erinnern, dass wir in dieser Gegenwart, jetzt, hier und jetzt, auf Christus schauen müssen. Wir müssen auf ihn schauen. Er sagt, schaut nach oben und nicht auf das, was auf Erden ist. Weil Veränderung kann nur er in unserem Leben vornehmen. Und die Kraft, sie kommt aus ihm. Und dann müssen wir uns auf die Zukunft ausrichten. Jesus kommt wieder und wir werden bei ihm in Herrlichkeit sein. Dann wird jeder Kampf mit dieser elenden, farbgeruchlosen und nicht sichtbaren Sünde, dann wird sie ein Ende haben. Nur noch kurze Zeit, Geschwister, nur noch kurze Zeit. Und dann ist der Kampf beendet. Diese drei Motivationen, Paulus stellt sie hier voran. Und wenn wir uns gleich die Gefahr oder wenn wir uns die Gefahr angesehen haben und die Dringlichkeit, dann will er, dass du nicht den Mut verlierst. Dass du nicht denkst, wie um alles in der Welt soll ich das überhaupt erkennen? Wie um alles in der Welt soll ich dagegen angehen? Es ist so perfide, es klingt so gut. Aber hier liegt der Schlüssel. Er hat vorher auch schon erwähnt, Kolosser 2, 9 bis 15, hört gut zu. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. Und ihr seid auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Ihr seid mit ihm auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, die ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretung, in Habgier, Klammer auf, Klammer zu, und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er was tat? Euch alle Übertretung vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift, ja, sie stand gegen uns, er hat sie ausgelöscht, die mit Satzung uns entgegenstand. Und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie an das Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über denselben. Das, ihr Lieben, ist der Zustand, wenn wir Christen sind. Ist das nicht ermutigend? Wir waren diese habgierigen, elenden, verblendeten, toten Menschen. Und dann kommt Gott und macht dich lebendig. Er hat triumphiert. Christus hat die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Er ist erhaben über alles. Und er sitzt zur Rechten Gottes, dieser mächtige Gott. Was sagt der Kolosserbrief? Für ihn ist alles geschaffen worden. Und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und er ist dein Herr und du bist verborgen in ihm. Und jetzt denkt bitte nicht, das habe ich schon 100-mal gehört. Wisst ihr, ohne diese Wahrheit kannst du nicht gegen Habgier angehen. Das ist der Grund, warum Paulus Evangelium gibt, Warnung gibt und wieder Evangelium gibt. Er schüttet Evangelium, Evangelium, Evangelium über die Imperative, weil wir sonst in der Gesetzlichkeit enden, weil wir sonst verkümmern. Aber er schüttet die Gnade Gottes da rein, damit wir verstehen, Gott ist barmherzig mit uns. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Aber wenn du sagst, nee, ich brauche das nicht, dann wäre das wie, wenn du sagen würdest, ich tanke nicht mehr. Ich habe mein Auto schon so oft getankt. Jetzt höre ich auf, es fährt auch so. Aber wisst ihr was, irgendwann fängt der Motor an zu stottern. Ich rede jetzt noch von Motoren, die Benzin und Diesel bekommen. Und dann ist Schluss. Und Paulus weiß das. Paulus weiß das. Und er weiß, in welcher Gefahr wir stehen. Und deshalb, ihr Lieben, schreibt in Vers 5, tötet daher. Weil ihr das Evangelium kennt, weil Jesus das alles getan hat, weil ihr jetzt auf ihn schaut, weil ihr wisst, er kommt wieder, deshalb sollt ihr das tun. Der Kampf gegen die Sünde ist nicht losgelöst von der Lehre des Evangeliums. Nein, das Evangelium ist der Treibstoff. Oder besser in diesem Kontext, es ist die Waffe, die Versorgung in diesem Kampf. Mit dem Daher von Vers 5 sagt er, weil du mit Jesus auferweckt worden bist, weil er zur Rechten Gottes thront, weil du mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden wirst. Genau das ist der Grund, warum du kämpfen musst. Es ist nicht, wir brauchen keine Lehre, wir brauchen Praxis. Nein, weil die Lehre des Evangeliums ist so. Ohne dass wir Theologie, Evangelium haben, kämpfen wir nicht. Oder wir verlieren den Kampf auf allen Ebenen. Ohne Lehre gibt es keine biblische Praxis im Leben eines Gläubigen, sondern nur menschliche Versuche, irgendetwas zu machen. Du weißt also jetzt, was Christus in dir getan hat. Du weißt, er thront. Du weißt, du gehst bald in Herrlichkeit zu ihm und deshalb sollst du Sünde abtöten. Und das ist der erste wichtige Punkt. Das ist die Motivation, warum du gegen Habgier angehen musst und kannst. Aber wir bleiben dabei nicht stehen. Denn würden wir nur bei diesem Wissen stehen bleiben, dann wären wir wie so ein Schiff im Trockendock, ja, an der Nordsee irgendwo. Eine Werft gebaut, nie zu Wasser gelassen. Es hat seinen Zweck überhaupt nicht erfüllt. Es ist eher ein mahnendes Beispiel, welches aussieht wie ein Schiff, aber tot im Trockendock rumsteht. Und so wäre das auch bei dir. Du kennst all diese Wahrheiten, du bejahst die Theologie. Oh, du kannst dich über die kleinsten Kleinigkeiten in der Theologie unterhalten und diskutieren und rausarbeiten. Du kannst es präzise darlegen, aber du bleibst stehen. Du hast keine Erkenntnis. Dann bist du wie dieses Schiff. Nur ein theoretisches Abbild. Mit der Gefahr, vielleicht, und ich spreche im Bilde, kein Schiff zu sein. Und diese Verse 1 bis 4, sie sind der erste Teil des Sandwiches. Der zweite Teil steht in Vers 7. Und jetzt schaut mal in Vers 7, das ist nämlich unsere Hoffnung. Das erste war die Motivation und jetzt schauen wir uns die Hoffnung an. Er sagt in Vers 7, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Seht ihr, in welcher Zeitform er spricht? Gegenwart. Gut, ich sehe Kopfschütteln. Nein, er spricht in der Vergangenheit. Er spricht hier in der Vergangenheit. Er sagt, gewandelt seid. Er erinnert uns daran und sagt, ihr wart mal so, da kommt ihr her. Aber jetzt seid ihr was? Ihr seid jetzt mit Christus gestorben und auferstanden. Ihr müsst dem Besitz nicht mehr dienen. Ihr dürft zuerst nach dem Reich und sollt zuerst nach dem Reich Gottes trachten und auf Gott vertrauen. Sammle Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören. Denn das, was du im Himmel ansparst, das wird auf ewig bleiben. Und hier schließt sich der Kreis zu Vers 4. Denn der Habsüchtige denkt nur an das Hier und Jetzt. Jetzt will ich haben. Jetzt brauche ich Befriedigung. Ist es so bei dir? Denkst du nur im Hier und Jetzt? Dann schau in Vers 4. Wir werden mit Christus offenbar werden. Das ist doch, wo wir drauf zulaufen. Gott will also als Gegenmittel sagen, schaut, ich habe schon was getan und ich werde noch was tun. Schau nach oben, schau nicht auf die Erde, auf den Besitz und nach all dem, sondern in die Zukunft. Und denk darüber nach. All das, was du jetzt an Besitz sammelst, wo du nachgierst, was ist damit in 150 Jahren? Du bist tot. Definitiv. Was ist mit dem Besitz? Die gleiche Frage stellt der Herr Jesus in dem Gleichnis oder Gott in dem Gleichnis und sagt, ich werde dir dein Leben nehmen. Was ist dann mit deinem Besitz? Wer hat's dann? Deswegen richte dich auf das aus, was kommt und sammle Schätze für den Himmel. Ich will dich noch einmal an den Narrenpsalm erinnern. Und die Frage, ist das, wie dein Leben funktioniert? Oder ist es der echte Psalm 46? Der echte Psalm 46, in dem Gott deine Hoffnung und deine feste Burg ist. Töte die Habgier. Sei nicht nachlässig darin. Egal, ob es im sexuellen Bereich oder im materiellen Bereich ist. Normalisiere die Sünde nicht. Es ist eine große Gefahr für jeden Gläubigen. Du musst dich prüfen. Warum? Unsere Herzen sind arglistig. Sie betrügen uns. Und sie betrügen uns sogar noch damit, dass sie uns sagen, es ist respektabel. Prüfe dein Herz. Es ist eine leicht umstrickende Sünde. Und vielleicht hat sie schon Fäden um dich gezogen. Und dann töte sie genauso ab wie die sexuellen Sünden. Und denk daran, die Motivation, ihr Lieben, kommt daher, ihr und wir alle sind, hoffentlich alle, die Christen sind, sind mit Christus gestorben und auferstanden. Unser Leben hat jetzt ein anderes Ziel. Und dieses Ziel ist informiert durch die Tatsache, dass alles durch und für Christus ist. Und wir können das mit einem Satz sagen. Ein Satz. Suche das, was oben ist und nicht das, was auf Erden ist. Wo der Christus sitzt, zu Rechten Gottes. Und halte deinen Sinn auf das gerichtet, was oben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Ihr könnt gerne aufstehen, damit wir gemeinsam beten. Großer und heiliger Gott, dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir über diese Texte nachdenken, dann trifft uns dieses Schwert. Und es zeigt uns auf, wo wir immer noch sündigen, in Gedanken, in Taten. Und wo wir so weit gehen, dass wir nicht nur sündigen, sogar Götzendienst betreiben. Und wir wollen darum beten, Herr, dass wir dir alle Ehre machen. Indem wir die Habgier ablegen, indem wir sie töten, indem wir sie bekämpfen, indem wir ihr nicht dieses Vertrauen schenken, nicht ihr zuschreiben, dass sie Macht über unser Leben hätte, der Besitz, sondern dass wir dir vertrauen. Herr, wir wollen darum beten, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und seiner Gerechtigkeit. Und wir wollen dir glauben und dir vertrauen, dem handelnden Gott, dem einzigen Gott, dass du für uns sorgen wirst. Was auch immer du denkst, was wir benötigen. Wir wollen dich preisen und dann beten. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.